HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Kein Weg zurück. Bischof Georg Betzing von Limburg will Mut machen zur Reform beim synodalen Weg der katholischen Kirche. Außerdem im Programm: Die Neue in Kassel macht Dampf. Die erste Synode der evangelischen Kirche in Coesen-Waldeck mit Bischöfin Hoffmann. Und unser kleiner Sonntagsschwerpunkt: der Advent und unsere Stimmungen. Heute am ersten Advent beginnt der sogenannte synodale Weg. Das ist ein Reformprozess zwischen der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. 2 Jahre lang wollen Bischöfe und Laien gleichberechtigt über Reformen diskutieren. In 4 Foren sind es die Themen Macht- und Gewaltenteilung, die katholische Sexualmoral, die Lebensform der Priester, also auch der Zölibat, und die Rolle der Frau, die auf der Tagesordnung stehen. Michael Hollenbach berichtet.
Das Thema Frauen ist nachträglich auf die Agenda gerückt, wohl auch als Reaktion auf die katholische Fraueninitiative Maria 2.0. Eine der Initiatorinnen ist die Künstlerin Lisa Kötter.
Also nur geweihte Männer, sprich nur Männer, weil Frauen werden ja nicht geweiht, entscheiden in der Kirche die Lehre, wo es langgehen kann, das Kirchenrecht, wer welchen Beruf ausüben darf, wer andere segnen darf und wer nicht.
Den Frauen geht es vor allem um die volle Gleichberechtigung, auch beim Weiheamt für Diakoninnen und Priesterinnen. Doch gegen die Priesterweihe für Frauen sind die Widerstände des konservativen Lagers am größten. Nicht ganz unrealistisch scheint dagegen der Diakonat für Frauen. Auch Bischöfe wie Franz Josef Bode plädieren für Frauen im Diakonat.
Also ich wäre froh, wenn das dazu kommen könnte.
Allerdings könne der synodale Weg diese Frage nicht entscheiden.
Bei der Frage des Diakonates der Frau sind dogmatische Fragen angesprochen, die man in größerer Einheit mit der Weltkirche besprechen muss.
Macht- und Gewaltenteilung, Sexualmoral, die Lebensform der Priester, Frauenrechte – die Themen des synodalen Wegs sind innerhalb der katholischen Kirche umstritten. Reformgegner sagen, zur Erneuerung der Kirche seien nicht Strukturveränderungen nötig, sondern es gehe um Mission, um Evangelisation. Dem entgegnet Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
Natürlich ist Evangelisierung das Entscheidende, dass wir reden wollen von unserem Glauben. Aber das kann man nur tun, wenn man den eigenen Hof in Ordnung bringt. Und das soll hier jetzt passieren, dass Reformen angepackt werden, die längst überfällig sind.
Das sehen nicht alle Bischöfe so. Deshalb betont Kardinal Reinhard Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
Es gibt ja im Grunde auch keine wirkliche Alternative dazu, als zu sagen, können wir eigentlich nicht doch besser gemeinsam den Weg nach vorne gehen. Also da sollten nicht die Leute in den synodalen Weg hineingehen mit der Überzeugung, ich habe immer recht und wer nicht meiner Position folgt, der ist nicht richtig katholisch.
Doch der synodale Weg wird kein leichter sein. Der Diskussionsprozess zwischen Bischöfen und Laien soll in den kommenden 2 Jahren das Reformpotenzial der katholischen Kirche in Deutschland ausloten. Michael Seewald, Professor für Dogmengeschichte, warnt vor zu großen Erwartungen.
Dieser synodale Weg ist tatsächlich ein Spiel mit dem Feuer. Also auf der einen Seite dient er dazu, der Unzufriedenheit ein Ventil zu geben. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch nach hinten losgehen, wenn nämlich an dessen Ende wieder kein Ergebnis steht.
Zumal der Vatikan bereits im Vorfeld deutlich gemacht hat, dass die letzte Entscheidungsgewalt über Reformen beim Papst bzw. den Bischöfen liege. Der synodale Weg wird also eine Gratwanderung werden.
Am heutigen ersten Advent ist also der Auftakt zum sogenannten synodalen Weg. In allen Bischofskirchen in Deutschland werden heute Kerzen entzündet. Über die Internetseite synodalerweg.de werden die Katholiken aufgefordert, sich zu beteiligen. Kardinal Marx, der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, und Karin Kortmann, die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, wollen heute in München bei einem speziellen Gottesdienst ebenfalls den Auftakt markieren. Der Limburger Bischof Georg Betzing ist seinerseits stark beteiligt an diesem sogenannten synodalen Weg. Er leitet eines der 4 Foren, und zwar jenes, wo es um eine Neuformulierung der katholischen Sexualmoral geht. Inhaltlich will er sich zu dem Thema derzeit, also im Vorfeld des synodalen Weges, nicht äußern, um den kommenden Prozess nicht vorzubestimmen oder ihm zu schaden. Ich habe ihn aber gefragt, was er sich von dem Reformprozess insgesamt erwartet.
Also die Erwartungen sind hoch, die Erwartungen vor allem aus der innerkirchlichen Öffentlichkeit. Und da müssen wir uns alle wirklich immer noch mal daran erinnern, woher denn diese gemeinsame Dynamik rührt. Die rührt aus der Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche, wo wir uns Empfehlungen erbeten haben. Und diese Empfehlungen beziehen sich genau auf die vier Themenfelder, die gesetzt sind. Insofern sind die hohen Erwartungen auch gut, dass es einen Druck gibt, Ergebnisse zu erzielen. Und klar ist, wir müssen gut unterscheiden, was sind Ergebnisse, die können wir in Deutschland als Bischöfe in unseren Bistümern umsetzen, weil es dazu Recht und Rahmen gibt. Und was sind Bewegungen, die wir auf andere Weise zusammen mit der Weltkirche anstoßen wollen und müssen, weil sie auf dieser Ebene nur entschieden werden können. Das gilt es gut zu unterscheiden, aber sich bei beiden Fragen auch nicht wegzuducken. Das, glaube ich, das würde viele enttäuschen.
So im Rückblick, wäre das, was wir jetzt im Moment erleben, kirchenhistorisch bedeutsam für die deutsche Kirche?
Wir stehen an einem entscheidenden Wendepunkt, so oder so. Das ist doch vollkommen klar. Also die Missbrauchskrise, niemand darf denken, es gäbe nochmal ein Zurück in irgendeine beruhigte Zone. Das, was da offenkundig geworden ist und was die Menschen zu Recht massiv irritiert hat, hat uns verändert. Und muss uns verändern. Insofern halte ich diesen synodalen Weg für eine große Chance, die Krise sozusagen in die Hand zu nehmen und damit was zu gestalten, was die Zukunft dann auch prägen wird. Ein Schnitt, eine Zäsur, die ist da so oder so.
Der Bischof von Limburg, Georg Betzing, über den synodalen Weg, der von heute an in den kommenden 2 Jahren Reformen in der katholischen Kirche diskutieren soll. Alle 4 Plenarversammlungen des synodalen Weges mit über 250 Delegierten finden in Frankfurt statt. Die erste am 1. Februar-Wochenende. Während die Katholiken sich mehr Geschlechtergerechtigkeit wünschen, aber noch nicht sehen können, dass dazu auch die Weihe von Frauen gehört, sind die Protestanten da schon viel weiter. Dort können Frauen seit einiger Zeit sogar auch Bischöfinnen werden. In der evangelischen Kirche von Coesen-Waldeck gibt es seit September eine Bischöfin. Sie heißt Beate Hoffmann. Und die erste Synode in der vergangenen Woche in ihrer Amtszeit spiegelte viel von der neuen Dynamik, die die neue Frau im Amt offensichtlich auszulösen vermag.
Das hat es noch nie gegeben. Die Synodenmitglieder stehen in kleinen Gruppen zusammen und diskutieren eifrig über die Rede der Bischöfin, obwohl Beate Hoffmann noch gar nicht fertig ist. Doch diese kleine Diskussionspause hat sie eingeplant, denn was sie gesagt hat, ist für viele ihrer Zuhörer wohl revolutionär. Kirchenmitgliedschaft? Nicht mehr so wichtig. Nichtmitglieder sollen in Zukunft mehr zu sagen haben.
Und faktisch ist es ja schon so, dass wir Menschen haben, die im Kirchenchor mitsingen, die im Hospizverein mitarbeiten, die keine Kirchenmitglieder sind, aber vielleicht darüber nachdenken.
Aber diese Menschen bezahlen eben noch keine Kirchensteuer und wollen sich vielleicht auch gar nicht fest an die Kirche binden. Beate Hoffmann schwebt für sie eine Art Mitgliedschaft Leid vor.
Das ist eine Frage, über die wir in Zukunft verstärkt nachdenken müssen, ob wir verschiedene Formen der Zugehörigkeit bei uns einführen.
Starker Tobak für Traditionalisten. Und Beate Hoffmann hat noch mehr Pfeile im Köcher. Sie sagt, weg vom alten Schema Kirche, Pastor, Gemeinde, hin zu neuen Formen von Kirche.
Ja, Kirche ist überall da, wo Menschen miteinander über das Wort Gottes nachdenken und Gottes Gegenwart feiern. Und das kann eben auch bei Kirche unterwegs auf dem Campingplatz sein, das kann in der Schule sein, das kann in der Klinik sein, das kann auch im Internet sein.
Kirche auf dem Campingplatz, Pfarrer auf YouTube und Instagram. Genug Stoff für Diskussionen also. Das findet auch Pfarrer Matthias Risch aus Vellmar. Neue Ideen, die auch mal anecken.
Das finde ich gut. Also ich denke, das ist schon längst überfällig. Über die Jahrhunderte waren das auch gute Wege, die in die Kirche gegangen sind. Aber in der modernen Zeit, denke ich, bin ich davon überzeugt, dass die Demokratie auch in der Kirche, aber dass sie notwendig ist und dass sie Dinge aufbricht, die verkastet sind. Es war zu verschworen, diese Gemeinschaft. Es hätte von viel früher schon geöffnet werden müssen gegenüber der Gesellschaft. Das ist vielleicht der Weg, den wir jetzt gehen.
Nicht alle denken so. Einige Synodale schauen auch sehr skeptisch. Doch offene Kritik an der neuen Bischöfin gibt es nicht. Diese Kirchenparlamentarierin ist sogar regelrecht begeistert.
Super, ich bin sehr froh, dass wir die neue Bischöfin haben. Sie gibt viel Mut. zeigt, dass wir in Bewegung sein müssen und nicht immer nur nach hinten zu gucken, sondern nach vorne. Nicht immer zu sagen, uns geht es so schlecht, in die Klagelieder zu fallen, sondern wirklich zu sagen, wir versuchen neue Wege zu finden. Es muss nicht immer die Ortsgemeinde sein, sondern spirituelle Räume zu finden, nach außen in der Natur, wo auch immer. Das macht mich sehr mutig.
Mut wird die Kirche auch brauchen, angesichts des dramatischen Mitgliederrückgangs. Auch die Kirchensteuer wird spätestens in 10 Jahren einbrechen. Beate Hofmann will gegensteuern, mit einer Art Kirche 2.0. Ist sie eine Revolutionärin?
Das ist eine gute Frage, eine gute Beschreibung. Ich weiß es noch nicht so genau. Das wird sich sicherlich in der nächsten Zeit zeigen.
Die neue in Kassel macht Dampf. Die erste Synode der evangelischen Kirche in Kuhessen-Waldeck mit Bischöfin Hofmann. Jens Wellhöhner hat das miterlebt. Heute ist der erste Advent. Das ist eine stimmungsvolle Zeit voller Erinnerungen an die eigene Kindheit. Der Geruch von Plätzchen und Zweigen, das warme Licht der Kerzen vom Adventskranz, die Lieder. Aber ist das nicht zu romantisch gesehen? Gibt es diese stimmungsvolle Zeit eigentlich überhaupt noch? Und was gehört dann für Sie unbedingt dazu? Das sind einige der Fragen, die wir in unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt hier in Himmel und Erde in HR Info gleich klären wollen. Steffi Mosler hat mal gefragt, was gehört denn für Sie zur Stimmung dieser Tage unbedingt dazu?
Lichterglanz und Stimmengewirr, Glühweinduft und Bratwürstchen, Strohsterne und regionales Handwerk. Die Zeichen sind eindeutig, Weihnachten ist nicht mehr weit. Die Besucher hier in Fulda stöbern und schlemmen und ich bin auf der Suche nach der perfekten Adventsstimmung. Bitte, wo und wie kann man die denn einfangen?
Kerzchen, Teechen, ja, schöne Musik. Das ist jetzt einfach die schöne, besinnliche Zeit, Rückzugszeit.
Aber so ein Rückzug in die eigenen vier Wände, gerade jetzt, wo doch so unendlich viel erledigt werden muss. Die Frau hat ja Nerven, meint es aber ernst.
Wenn wir uns zurückziehen, dann nehmen wir einfach auch viel mehr wahr. Und das heißt, wir nehmen auch die Stille um uns herum wahr. Wir nehmen dieses ruhige oder auch Gerüche wahr. Dafür werden ja auch Plätzchen gebacken mit verschiedenen Gewürzen und. Aber das können wir alles wirklich nur intensiv wahrnehmen, wenn wir in der Stille sind.
Da ist was Wahres dran. Und mit Plätzchen hat sie mich auch ganz schnell auf ihrer Seite. Die duften nämlich so herrlich nach Weihnachten. Apropos Duft, ich treffe für eine Frau, bei der Weihnachten durch die Nase geht.
Also mit vielen angenehmen Düften von Lavendel zu klassischen Vanille, Bratapfelduft.
Und das kombiniert sie mit ihrem Geheimrezept.
Badewanne und Ofenkäse und ein Glas Wein.
Es gibt aber auch Menschen, die so gar keine Gefühlswallungen haben, obwohl sie über einen herrlich geschmückten Weihnachtsmarkt schlendern.
Das tut mir leid. Ich bin absolut nicht in Weihnachts- und Adventsstimmung. Es fehlt einfach der Schnee.
Ja, was soll man sagen? Kein Argument meinerseits konnte die Dame überzeugen. Nur ein Hoffnungsschimmer bleibt.
Ich muss irgendwann Plätzchen backen, das weiß ich, aber vielleicht kommt es beim Backen.
Was ja bedeutet, dass der Advent wirklich erst dann ein richtiger Advent ist, wenn man das Richtige isst, vor allem aber trinkt.
Ja, meistens mit Glühwein. Und das ist immer erst abends. Abends ist hier eine schöne Adventsstimmung. Ja, weil die Lichtlein überall schön blinken, weil es dunkel ist und weil dann einfach die Leute lustig sind.
Stimmungen und Erfahrungen über den Advent, die stimmungsvolle Zeit. Steffi Mosler hat gefragt, was unbedingt dazugehört. Stimmungen und Gefühle, damit haben Psychologen und Berater ja von Hause aus viel zu tun. Deshalb wollen wir das ein bisschen vertiefen im Gespräch mit der Psychotherapeutin Andrea Hillenbrand. Und zwar geht es da um den Zusammenhang von Stimmung und Wohlbefinden. Meine Kollegin Petra Diebold hat die Fragen dazu an die Expertin gestellt.
Frau Hillenbrand, wie erleben Sie die Stimmung denn derzeit, wenn Sie so durch die Straßen gehen?
Also es ist natürlich schön, man kann sich da schön anstecken lassen von der Stimmung und sich ein bisschen drauf einlassen. Ja. Aber natürlich ist diese Adventszeit mit ganz verschiedenen Stimmungslagen auch ein Thema hier in den Gesprächen der Praxis. Und das ist nicht immer so heimelig, das kann ganz unterschiedlich sein.
Was kann da auch aufkommen?
Also zum einen natürlich die stressige Zeit, der Druck, den sich manche Menschen machen und was sie damit verbinden, was sie noch alles schaffen müssten, aber auch nostalgische Stimmung oder wehmütige Stimmung, vielleicht auch so eine Sehnsucht, wie diese Zeit sein könnte. Also das heißt, diese Reize können ganz unterschiedliche Stimmungen auslösen.
Das ist ja spannend, genau das, sozusagen die gleiche Situation ganz unterschiedliche Stimmungen in den Menschen auslöst. Und diese Stimmungen, die bestimmen uns ja nicht nur im Advent. Wie abhängig sind wir denn davon, von unseren Stimmungen?
viel mehr, als wir denken. Also wir denken ja immer, dass wir ganz rational entscheiden würden und alles erst nach mit dem Durchdenken machen würden, aber das ist gar nicht so, sondern ganz viel hängt eben von dieser Stimmungslage ab, in der wir uns befinden. Im Unterschied zu den akuten Gefühlen, also so ein akutes Gefühl, das kriegt man ja eher noch mit, ob ich mich gerade total freue oder ob ich gerade ganz ärgerlich bin. Aber diese Stimmung, also eher so eine längere Gemütslage, die beeinflusst auch, wie wir denken, wie wir Dinge verarbeiten, wie wir Dinge aufnehmen und haben einen ganz großen Einfluss dann auch drauf, wie was bei uns ankommt und wie wir darauf reagieren.
Mhm. Also sagen wir mal, wenn ich gut gelaunt bin, guter Stimmung, dann gehe ich aus dem Haus, treffe Freunde und kriege Anregungen und komme gut gelaunt wieder zurück. Und wenn es mir nicht gut geht, wenn ich schlechter Stimmung bin, bleibe ich eher zu Hause. Meinen Sie sowas damit?
Zum Beispiel, genau, also das einmal, wie viel Antrieb ich dann auch habe, aber auch wie ich, an was ich zum Beispiel denke, weil unser Gehirn ist und unser Gedächtnis ist nicht so sortiert wie eine Computerdatei oder wie eine Schublade, wo man beliebig suchen kann, sondern das ist eher wie so ein Fischnetz, wie so ein Gartenzaun, Maschendrahtzaun organisiert. Das heißt, und dass ich in einer bestimmten Stimmungslage auch nur auf Erinnerungen, auf Sachen zugreifen kann, mich gut an Sachen erinnere, die auch zu der Stimmungslage passen. Das heißt, wenn ich eh schon in einer wehmütigen, nicht so guten Stimmungslage bin, dann fallen mir auch lauter Sachen ein, die dazu passen und die das noch verstärken.
Mhm. Was würden Sie sagen, was schafft denn eine gute oder eine schlechte Stimmung? Ist es die Umgebung oder irgendwelche Erlebnisse oder bestimmte Menschen?
Kann alles drei sein und vor allen Dingen dann in Kombination mit dem, was wir draus machen, welche Bedeutung wir dem geben. Also Menschen können die Stimmung schon heben, wenn wir es als unterstützend erleben, aber wenn wir uns auch darauf einlassen, was ist Schönes in der Begegnung mit dem Menschen. Es kann aber auch wirklich auch über Sinnesreize gehen, also deswegen wirkt diese Adventszeit eben auch durch schönes Licht, durch den Duft, den man dadurch kann man schon auch die Stimmung beeinflussen.
Würden Sie sagen, es ist ein Unterschied zwischen Laune und Stimmung? Habe ich so vorher drüber nachgedacht. Wenn man sagt, ich habe schlechte Laune oder es ist schlechte Stimmung?
Den Unterschied würde ich da sehen, dass die Laune noch mehr von der Bewertung abhängt, die ich einer Situation gebe. Also ob ich eine gut gelaunt bin oder schlecht gelaunt und die Stimmung vielleicht eher so wie eine drunterliegende Melodie im Hintergrund ist.
Gefühle, Launen und Stimmungen, die Klaviatur unserer inneren Gefühlswelten jetzt im Advent. Das war die Psychotherapeutin Andrea Hillenbrand aus Wiesbaden. Wenn es um adventliche Stimmungen geht, dann spielt die Musik eine große Rolle. Ich meine nicht das Kaufhausgedudel, das wir erleiden müssen, immer wieder, sondern die Musik, die Menschen selber machen. Die Adventslieder, die sie spielen oder die sie singen. Aber auch das scheint nicht mehr ganz so verbreitet zu sein wie früher, wenn nicht alles täuscht. Deshalb finde ich ein neues Angebot im Dom zu Fritzlar umso interessanter. Denn die haben ein adventliches Mitspielkonzert heute geplant. Rainer Janke erzählt, wie es sich damit genau verhält.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das ist eines der adventlichen Lieder, die heute Nachmittag beim ersten Mitmachkonzert im Fritzlarer Dom erklingen werden. Und Christine Bayer vom katholischen Bläserchor übt schon mal kräftig. Das Konzept und die Idee des Konzertes sind einfach. Jeder, der Lust auf gemeinsame Musik hat, kann um 14.30 Uhr in den Dom kommen und mitspielen. Mitgebracht hat die Idee Waltraud Menzen, die aus Köln nach Fritzlar gezogen ist.
Ich kann mich erinnern, dass es immer besonders schön war, wenn dann am zweiten Advent im Kölner Dom das Advent-Mitspielkonzert angesagt war, wo jeder mit jedem Instrument und mit jeder Stimme, die er hatte, kommen und mitmachen konnte.
Im Kölner Dom kommen inzwischen jedes Jahr 4.000 Hobbymusiker zusammen, angeführt von der Kultgruppe De Höhner. Waltraud Menzen hofft bei der Premiere in Fritzlar auf 300 Musiker. Und mit dem Höhner Schlagzeuger Janus Fröhlich ist auch ein prominenter Pate heute in Nordhessen dabei.
Der macht seit 12 Jahren im Kölner Dom diese Mitspielkonzerte, sorgt dafür, dass man die Lieder einmal durchspielt und gibt Anweisungen hier an die Holzblasinstrumente, da an die Blechblasinstrumente, da an die Sänger. Und dann kommt dann das echte Konzert.
Mitmachen kann jeder, der ein Instrument hat, von der Posaune bis zur Flöte, von der Tuba bis zur Harfe. Und wer kein Instrument spielt, der kann einfach mitsingen, sagt Waltraud Menzen.
Wir freuen uns auf jedes Instrument. Und wenn einer sagt, ich kann partout oder möchte jetzt nicht spielen, aus welchen Gründen auch immer, aber ich möchte die Lieder gerne mitsingen, dann ist auch der herzlich willkommen.
Auf jeden Fall dabei ist Christine Bayer mit ihrem Saxophon. Denn der katholische Bläserchor, dem sie angehört, wird sozusagen das Fundament für das etwas andere Konzert bieten.
Wir fanden die Idee sehr spannend, sehr großartig, mit vielen Instrumenten gemeinsam, die so auch bei uns nicht im Orchester vertreten sind, Musik zu machen und sich so auf die Adventszeit, die Vorweihnachtszeit einzustimmen. Da gab es eigentlich keine lange Diskussion.
Auch Waltraud Menzen hofft auf ein erfolgreiches Premierenkonzert und viele haben sich auch schon angemeldet, verrät sie.
Der jüngste angemeldete Sänger ist 4,5 Jahre und der älteste 85. Und auch die Instrumente sind also abenteuerlich vielfältig. Das wird bestimmt ein sehr schönes Gemeinschaftserlebnis und ein schönes Klangerlebnis.
Das adventliche Mitspielkonzert heute im Dom zu Fritzlar ab 14.30 Uhr. Platz für Mitsänger und für Zaungäste gibt es noch eine Möglichkeit, sich heute in die adventliche Stimmung ein bisschen mitnehmen zu lassen.
HR Info. Himmel und Erde.
In Nürnberg gibt es eine Innenstadtkirche, die inzwischen Vorbild ist für andere sogenannte Citykirchen. Die offene Kirche St. Clara. Und offene Kirche heißt dort offen für alle, unabhängig von Religion, Kirchenzugehörigkeit oder sozialem Status. Jeder ist willkommen. Mit zeitgemäßen Gottesdienstformen spricht die St. Clara-Kirche Menschen in ihrer Sehnsucht nach Spiritualität an. Mehr als 100 religiöse und kulturelle Veranstaltungen stehen pro Jahr auf dem Programm. Thomas Senne berichtet.
Draußen vor dem Eingang der frühgotischen Kirche in Nürnberg wirkt die Hiob-Figur des renommierten Bauhausbildhauers Gerd Marx wie ein vom Leid gekrümmter Türhüter aus Bronze. Im hellen Innern des kleinen Gotteshauses trifft der Besucher dann auf Arkaden mit mattierten, sich überlagernden Glasstreifen. Angenehm überrascht ist er von der schlichten Eleganz im Interieur, von gekalkten Sitzbänken aus massiver Eiche, minimalistischen Altären aus Muschelkalkblöcken sowie hochkarätigen Tafelbildern und Skulpturen des Mittelalters. Eine stilvolle Mischung aus Tradition und Moderne, ein Raum für die Seele, ein Ort der Stille und des Gebets.
Guter Gott, du hast uns aus Liebe geschaffen, zur Liebe berufen.
Gerade noch hat der Leiter der offenen Kirche St. Clara, Ansgar Wiedenhaus, eine gut besuchte katholische Messe abgehalten. Jetzt ist er damit beschäftigt, das Gebäude mit Helfern für ein Vorkonzert vorzubereiten. Im angrenzenden Büro erzählt der Priester vom ungewöhnlichen Konzept seiner Einrichtung.
Die Kirche ist natürlich unser Hauptauftrittsort sozusagen. Und wir sind halt im Prinzip wie eine Werkstatt. Also das heißt, wenn wir mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden, neuen Situationen, einer neuen Klientel, dann müssen wir uns überlegen, was passt für die. Und manchmal merkt man, das machen wir wieder, und manchmal merkt man, okay, das war jetzt einmal gut, aber wenn wir das nochmal machen, muss es ganz anders laufen.
Das Angebot reicht von Eucharistiefeiern und Beichten über Klassik, Jazz und Vorkonzerte, von Diskussionsrunden zu gesellschaftlichen Themen, von Vorträgen über Philosophie oder Theologie bis hin zur Trauerarbeit.
Die Gedenkfeier für verstorbene Drogenkonsumenten, die heißt extra zum Beispiel nicht Gottesdienst, nicht Andacht. Weil das wäre schon wieder sehr einengend für diese Klientel, die dann sagt, was soll ich bei einem Gottesdienst, da gehe ich doch sonst auch nicht hin. Aber man merkt, die Form, die wir ihnen anbieten und die in ihrer Offenheit überkonfessionell, überkulturell, überreligiös sind, die sprechen die an. Also, dass sie dann sagen, ja klar, jetzt mal bei so einem Ritus eine Kerze anzünden, ja, das mache ich mit.
Neben Treffen für Trauernde gibt es auch Feiern für Vergessene, Obdachlose beispielsweise. Herzenskinderandachten für verwaiste Eltern, die ein Kind verloren haben, runden die spirituelle Angebotspalette ab, sagt Jürgen Kaufmann, Pastoralreferent an der Nürnberger Citykirche St. Clara.
Diese Ausprägung mit dieser ganzen Trauerseelsorge, auch mit Lebensfeiern, die wir haben, mit speziellen Gottesdiensten zum St. Patrick oder St. Andrews in verschiedenen Sprachen und so weiter, das ist etwas, was wir sicher als Unikat haben, wo sich aber mittlerweile aus verschiedenen Teilen Deutschlands, auch der Schweiz und Österreichs, Leute bei uns gemeldet haben, um das zu kopieren. Vieles, was wir hier gemacht haben, wird auch in einzelnen anderen Cityseelsorgen aufgegriffen und die entwickeln das natürlich auch weiter.
St. Clara in Nürnberg, das Modell einer offenen Kirche für die Großstadt. Empfehlen möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter. Da kriegen Sie regelmäßig Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in allen Hörfunkwellen und im HR-Fernsehen. Alle 14 Tage, wenn Sie mögen. Das Abonnement geht ganz einfach. Sie gehen auf die Seite hr.de/religion, tragen Ihre Mailadresse dort ein und dann gibt es das Neueste aus unseren Kirchenredaktionen alle 14 Tage für Sie. Und das war Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Advent.